Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn. Herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst am Reformationstag. Ich begrüße Sie mit dem Spruch des Tages: Einen anderen Grund kann niemand legen, als den, der schon gelegt ist. Welcher ist Jesus Christus? Ja, und dem Spruch des Tages muss ich dann, glaube ich, gleich noch eine Entschuldigung anfügen. Einige sind schon eine Stunde hier. Das ist maximal schief gelaufen. Es gab zwei Zeiten und auf einmal kursierten beide. Und ich hatte dann gebeten, nochmal den Kreisanzeiger zu benachrichtigen, aber die haben das irgendwie nicht mehr gedruckt und so ist es zu einer Verwirrung gekommen. Aber schön, dass Sie hier sind oder wieder hier sind, um diesen Gottesdienst am Reformationstag gemeinsam zu feiern. Und was es mit diesem besonderen Tag heute auf sich hat, das sagt uns jetzt der Bruder Abrath aus Wermingsen, den ich ganz besonders begrüße. Wir feiern ja diesen Gottesdienst zusammen mit der Erlöserkirchengemeinde und das ist ein schöner Anlass. Und naja, Tradition ist zu viel gesagt, das zweite Mal jetzt. Aber alles, was dreimal im Sauerland stattfindet, ist Tradition. Von daher arbeiten wir dran und nächstes Jahr großes Ehrenwort, auch nur mit einer Zeit.
Ja, herzlich willkommen. Mir konnte nicht viel passieren. Ich habe zwar in der Zeitung geblättert, aber absolut nicht gefunden, wo das denn jetzt eigentlich verzeichnet war und hatte den richtigen Termin zum Glück im Kalender stehen. Also bin ich noch nicht mal das zweite Mal hier auf Ihrer Kanzel. Das heißt, die Kanzel hat man mir gesagt, darf ich gar nicht betreten, sondern werde von hier aus predigen. Sondern tatsächlich nach 20 Jahren das erste Mal. Ich habe zwar einigen Trauungen hier schon vollzogen, aber einen normalen Gottesdienst mit Predigt noch nicht. Bitte verzeihen Sie, wenn ich dann mal in die falsche Richtung laufen sollte. Aber ich glaube, so mit der Anleitung von Jürgen Löbrich wird das schon gelingen. Ich möchte Sie bitten, auch noch einen zusätzlichen Text aufzuschlagen im Gesangbuch. Und wenn Sie noch ein Band übrig haben, dort hineinzulegen, unter der Nummer 767 finden wir den Evangeliumstext zum Reformationstag, 767, Seite 1194. Wir können es dann während der Predigt noch im Wechsel lesen. 767. Ja, wie das so ist, also ich bin ja, wie gesagt, eigentlich kaum hier gewesen, aber dann hat eine Dame mir gleich etwas in die Hand gedrückt, was ich hier abkündigen soll. Danke für das Vertrauen, dass ich das richtig mache. Am Mittwoch, dem 5. November, wird Frau Pfarrerin Brigitte Züwitz in der Reformierten Kirche einen Vortrag halten zum Thema die evangelische Kirchengemeinde in Iserlohn während der Zeit des Nationalsozialismus. Da kommen Bilder und Dokumente aus dem Burgarchiv zutage, werden besprochen und vorgestellt. Am Mittwoch, 5.11. in der Reformierten Kirche, 19 Uhr, dieselbe Zeit wie heute. So wünsche ich uns einen guten Gottesdienst miteinander. Wir werden nun singen das Lied 349. Irgendwo steht es wahrscheinlich auch angeschlagen.
Lassen Sie uns den Psalm des Tages beten, so wie er auf den Einlegezetteln in den Gesangbüchern abgedruckt ist. Gott ist für uns Zuflucht und Schutz. In Zeiten der Not schenkt er uns seine Hilfe mehr als genug. Darum fürchten wir uns nicht, auch wenn die Erde bebt und wankt und die Berge mitten ins Meer sinken, wenn auch seine Wellen brausen und tosen und die Berge erbeben vor seiner gewaltigen Kraft. Gott ist unsere Zuflucht und Schutz. In Zeiten der Not schenkt er uns seine Hilfe mehr als genug.
Ein Strom von vielen Bächen gespeist, erfreut die Stadt Gottes den heiligen Ort, an dem der Höchste wohnt. Ja, Gott wohnt in ihrer Mitte. Darum wird sie niemals ins Wanken geraten. Gott wird ihr Hilfe bringen, wenn sich die Nacht zum Morgen wendet.
Gott ist für uns Zuflucht und Schutz. In Zeiten der Not schenkt er uns seine Hilfe mehr als genug. Völker geraten in Aufruhr, Königreiche wanken. Gott lässt seine Stimme nur einmal erschallen und schon vergeht die ganze Welt. Der allmächtige Herr ist mit uns, der Gott Jakobs ist für uns eine sichere Burg. Gott ist für uns Zuflucht und Schutz. In Zeiten der Not schenkt er uns seine Hilfe mehr als genug.
Kommt und führt euch vor Augen, welch große Taten der Herr vollbracht hat. In aller Welt hat er vernichtende Schläge gegen seine Feinde geführt. Er beendet Kriege überall auf der Erde. Pfeil und Bogen bricht er entzwei. Er zerschmettert Speere und verbrennt Streitwagen im Feuer.
Gott ist für uns Zuflucht und Schutz. In Zeiten der Not schenkt er uns seine Hilfe mehr als genug. Lasst euren Aufruhr und erkennt, dass ich allein Gott bin, hoch erhaben über alle Völker, geehrt in aller Welt. Der allmächtige Herr ist mit uns, der Gott Jakobs ist für uns eine sichere Burg.
Gott ist für uns Zuflucht und Schutz. In Zeiten der Not schenkt er uns seine Hilfe mehr als genug.
Kommt, lasst uns den Herrn anbeten. Guter Gott, wir Menschen nehmen viele Dinge wichtig, die es eigentlich nicht sind. Wenn Entscheidungen anstehen, zögern wir und kennen unsere Maßstäbe nicht. Wenn wir aufstehen und unsere Stimme erheben sollen, um in deinem Namen Nächstenliebe und Gerechtigkeit zu fordern, bleiben wir sitzen und schweigen. Wenn wir aufbrechen und neue Schritte wagen sollen, verharren wir und bleiben in alten Mustern stecken. Wir bitten dich, guter Gott, vergib uns unsere Trägheit. Herr, erbarme dich unser. Und so frage ich euch, ist dies euer aufrichtiges Bekenntnis? Und sucht ihr Gottes Vergebung? So antwortet ja. Auf solch euer Bekenntnis verkündige ich euch die Gnade Gottes und spreche euch anstatt und auf Befehl meines Herrn Jesus Christus die Vergebung aller Sünde zu, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. So schreibt der Apostel, aus Gnade seid ihr selig geworden durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es.
Und auf Erden bringt den Menschen ein Wohlgefallen.
Lasst uns beten. Guter Gott, wir bitten dich, erneuere deine Kirche und fange bei uns an. Baue deine Gemeinde und fange bei uns an. Lass Frieden überall auf die Erde kommen und fange bei uns an. Bring deine Liebe und Wahrheit zu allen Menschen und fange bei uns an. Das bitten wir dich, der du mit dem Sohn und dem Heiligen Geist lebst und regierst von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Die reformatorische Erkenntnis, dass der Mensch nicht durch seine guten Werke, sondern allein durch das Vertrauen auf Gottes Barmherzigkeit von Gott angenommen wird, findet sich besonders ausgeführt im Römerbrief. Hören wir auf das, was Paulus im dritten Kapitel dieses Briefes in den Versen 21 bis 28 schreibt. Ich lese diesen Abschnitt nach der Übersetzung Martin Luthers. Nun aber ist ohne Zutun des Gesetzes die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, offenbart, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Ich rede aber von der Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben an Jesus Christus zu allen, die glauben. Denn es ist hier kein Unterschied. Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollen, und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Den hat Gott für den Glauben hingestellt, als Sühne in seinem Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit, indem er die Sünden vergibt, die früher begangen wurden in der Zeit seiner Geduld, um nun in dieser Zeit seine Gerechtigkeit zu erweisen, dass er selbst gerecht ist und gerecht macht den, der da ist, aus dem Glauben an Jesus. Wo bleibt nun das Rühmen? Es ist ausgeschlossen. Durch welches Gesetz? Durch das Gesetz der Werke? Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens. So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird, ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Halleluja! Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Der Herr gibt Gnade und Ehre. Er wird kein Gutes mangeln lassen den Frommen. Halleluja!
Lasst uns Gott loben mit dem gemeinsamen Bekenntnis unseres Glaubens. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Herzens Erfüllung und sei das Heil im Armen und hilf ihm aus der Sünden Not, er wird für ihn den bitteren Tod und lass ihn mit dir leben.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Am 14. Mai 1528 kamen in der Abenddämmerung zwei Männer zu Pferde durch das Engadin und kehrten in einem Wirtshaus ein. Neugierig scharten sich die Bauern um die Reisenden, die wohl auch von Italien herkam, und der Wein löste die Zunge der Fremden auf gefährliche Weise, bis sie sich hitzig redeten und der Größere von beiden zugab, dass er auf der Flucht sei, um des Evangeliums willen. Die Bauern drängten ihn um seinen Namen, und schließlich gab er zu, er sei Michael Geismeier persönlich. Ein bekannter Aufrührer, gab er schließlich zu, seinen Namen, um dann politisch zu predigen. Alle staatliche Gewalt gehört dem Volk. Allein das Volk darf die Herrscher einsetzen und wieder absetzen. Ein Spion meldete dem Landesherrn alsbald die unerhörte Rede. Mit knapper Not entkam Geismeier diesmal noch, bis ihn König Ferdinand Zescher in Padua 4 Jahre danach niederstachen. Liebe Gemeinde, Europa war in Aufruhr in jener Zeit. Die Reformation war jung und kraftvoll, überzeugte in Stadt und Land und war nichts anders als eine große Revolution. Die Menschen lasen zum ersten Mal in der Bibel. Die frisch aus der Druckpresse kommende Übersetzung Luthers lasen und staunten. Und das hatte noch mehr Wirkung als die Einwände des großen Wittenbergers gegen den Aufstand. Freiheit wehte durch die Lande, der Ruf nach Gerechtigkeit, nach sozialer Fürsorge. Die Menschen lasen da von der ersten Christengemeinde in der Apostelgeschichte. Wie da alles miteinander geteilt wurde. Die Brüdergemeinde machte das nach und viele blieben dabei, ließen sich verbrennen und ersäufen, aber beugten sich nicht mehr. Sie träumten von einer neuen Gesellschaft, von der Insel Utopia, von Wissen und Lernen, von Bildung und Selbstbestimmung. Reformation und Politik. Das gehörte von vornherein zusammen. Das ließ sich gar nicht trennen. In den freien Reichsstädten Mühlhausen, Rothenburg, vor allem Straßburg, lebte man in völliger religiöser Toleranz. In Münster stürzte man den Bischof. Da war es nicht ganz so tolerant später. In Frankreich wankte das Königtum. Genf wurde zur Flüchtlingsherberge Europas. Es ist nicht erforderlich, die damaligen Akteure zu verurteilen, noch einmal hinzurichten. Es hilft wenig, Luther zu kritisieren oder Münzer zu bejubeln. Für uns ist von Bedeutung zu sehen, was die Reformation bewegt hat. Wie politisch sie wirkte und dass die Bibel nicht als Buch für Gute-Nacht-Geschichten Bedeutung hatte. Viele der Ideen der Reformatoren sind heute Menschenrecht, Völkerrecht geworden und haben auch unsere, ja vor allem unsere Demokratie mitbegründet. Wenn man sich in diesen Tagen mit Politik beschäftigt, die Nachrichten schaut, da möchte man ja am liebsten den Kopf in den Sand stecken. Grausamkeit, Ungerechtigkeit, das Recht des Stärkeren, Korruption, Steuerhinterziehung, Lobbyismus, Nationalismus, Intoleranz, Fanatismus, Gefühllosigkeit bis hin zur stumpfsinnigen Halloween-Verkleidung. Es ist verständlich, wenn die Kirchengemeinden lieber einen spirituellen Rückzug pflegen, Oasen meditativer Erholung aufbauen, abseits der Welt fragen. Vielleicht haben Sie gestern auch den Bericht über den Fotokünstler Salgado gesehen, der jahrzehntelang immer das Elend fotografiert hat und selbst irgendwann gar nicht mehr konnte, der dann die Schönheit der Natur einfangen wollte und daran sich innerlich wieder aufgebaut hat. Als zeitweiliges Kraftschöpfen ist der Rückzug sicher gut und die Weltverantwortung bleibt. Christen können sich nicht völlig davon zurückziehen, wo sie ihren Glauben ernst nehmen. Schon gar nicht den Wohlstand genießen, wo andere hungern und leiden. Ich möchte Sie nun bitten, die Seligpreisung aufzuschlagen und schlage vor, dass wir sie im Wechsel zeilenweise lesen, also zeilenweise. Ich werde beginnen. Selig sind, die da geistlich arm sind. Selig sind, die da Leid tragen. Selig sind die Sanftmütigen. Selig sind, die da hungert und dürstet nach Gerechtigkeit. Selig sind die Barmherzigen. Selig sind die reinen Herzens sind. Selig sind die Friedfertigen. Selig sind die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Worte Jesu. Und was hier nicht steht, im nächsten Vers sagt Jesus: Selig seid ihr. Und da steckt eine solch gewaltige Kraft drin, dass sie wohl die Welt bewegen wird. Wo wir uns nur dieser Kraft anvertrauen, Jesus eine Bahn verschaffen, bis in unser Herz, da, so dürfen wir aus vollem Herzen glauben, wird Gerechtigkeit und Frieden sich durchsetzen. Natürlich hat alles Etablierte Angst vor solch einer Kraft. So wie damals die etablierte, damalige katholische Kirche, eine ganz andere Kirche als jetzt, Angst vor der Reformation hatte. Und man hat ja sogar unter Theologen versucht, die Worte der Bergpredigt zu entschärfen. Na, das ist gar nicht so gemeint, das hat er nur zu den Jüngern gesagt, wir brauchen uns da nicht weiter drum zu kümmern. Wie billig. Natürlich zweifeln wir, ob es denn gehen kann, ob denn wirklich Frieden kommen wird. Liebe Gemeinde, das muss gar nicht unsere Sorge werden, ob das geht. Vielmehr, ob wir bereit sind, uns dieser großen Botschaft anzuvertrauen. Der Kraft unseres Herrn Jesus Christus, dem Herrn unserer Kirche. Und so nach ihr zu handeln, wie wir eben gerade können. Schritt für Schritt. Jesus sagt ja hier, selig seid ihr. Sagt nicht, ihr würdet es sein. Das schwebt in keinem unbestimmten Konjunktiv. Denn unser Herr und Meister weiß ja, dass es Christen geben wird, die konsequent handeln. seit der Reformation, zum Beispiel Mennoniten, Quäker, Leute, die konsequent Friedenspolitik gemacht haben, tief gegründet im biblischen Glauben. Und das wirkt. Selig seid ihr. Punkt. Es wird gehen, ruft uns Jesus zu, der selbst kein Schwert in die Hand nahm, sondern sich um die Wunden kümmerte. Jahrhundertelang haben sich Christen der römischen Soldatenpflicht verweigert. Ich habe heute mit meinem Sohn diskutiert, der meinte, ja, es ist neben allen Aufgaben ja auch wichtig, dass die Bundeswehr wieder auf die Beine kommt und die Waffen da mal ein bisschen erneuert werden. Da habe ich gesagt, an der Stelle weiß ich es gar nicht. Ist das wirklich so über und über wichtig? Sollten wir nicht viel, viel mehr Geld in die humanitären Aufgaben stecken? In diese fürchterliche Seuche in Afrika zum Beispiel. Würde dadurch nicht etwas vom Evangelium aufstrahlen und gleichzeitig von der Glaubwürdigkeit dessen, was wir doch immer predigen? Trotzdem die Frage, kann man so Politik machen? Kann man so Politiker sein? Und auch das sind nicht die entscheidenden Fragen für uns an diesem Reformationstag. Wir haben als Christen politische Verantwortung, aber die Kirche wird sich tunlichst von jeder Parteipolitik fern und unabhängig halten. Die Kirche muss unabhängige Kraft inmitten der Gesellschaft bleiben. Nicht gebunden an Programme oder Fraktionszwänge, sondern allein an die Bibel, dem Gewissen ihres Glaubens. In einer dramatischen Situation hat die bekennende Kirche das noch einmal vor 80 Jahren unterstrichen. Wir verwerfen die falsche Lehre, als könne der Staat die einzige und totale Ordnung des menschlichen Lebens werden. Die Kirche Christi macht keine Parteipolitik mit, ist aber durch ihren biblischen Auftrag prophetisch und politisch. Ich möchte zusammenfassend noch einmal vier uns sehr geläufige Bereiche nennen, wo sich dieser Auftrag heute ganz besonders zeigt. Bewahrung der Schöpfung. Christen haben unter allen Umständen und in jeglicher Weise den biblischen Auftrag, die zunehmende Umweltzerstörung zu verhindern, die Ausbeutung der Ressourcen zu stoppen, den drohenden Klimawandel zu bremsen, Grundlagen für eine Erhaltung dieses einzigartigen Planeten zu schaffen. Ob das nur unter Politikern oder in den Medien gerade modern ist oder nicht, das ist unwesentlich. Hier bringt ein Zögern die Menschheit in ernste Gefahr. Und Gott wohnt in seiner Schöpfung, leidet mit der Kreatur. Gerechtigkeit, die Verletzung der Menschenrechte, das Hungern der Menschen, die weltweite Fluchtbewegung kann und darf uns nicht kalt lassen. Darauf wird es wohl in den nächsten Jahren entscheidend ankommen, wie wir mit den Flüchtlingen umgehen, wie wir in der Gesellschaft für einen christlichen und mitmenschlichen Umgang eintreten. Unnachgiebig müssen Christen auch sonst den Ausgleich fordern, für einen gerechten Lohn streiten, fair handeln, für Humanität und gegen Folter. Sonst droht eine Unseligkeit, die teuflisch ist. Religiöse Toleranz. Gerade jetzt, wo der Fanatismus herrscht, liebe Gemeinde, dürfen wir unsere tief in der Reformation und der Bibel begründete Haltung der Toleranz nicht aufgeben. Uns nie und nimmer in den Hass einwickeln lassen, sondern weiter mutig für die Freiheit des Glaubens eintreten. Mission in Jesu Sinn heißt, das Gute weiterzutragen. Engelsgleich, sanftmütig, barmherzig. Frieden. Die verheerende Verstrickung gerade unserer Kirche in die Hassparolen des Ersten Weltkrieges ist lang erkannt und kommt uns in diesem Jahr wieder besonders nah. Unsere Kirche war dafür anfällig und trägt bis heute an der Schuld schrecklicher Kriege. Umso mehr haben wir Grund, uns der Liebe und Friedensfürsorge zu widmen. Wir lassen uns nicht zu Feinden machen. So sagte uns vor 2 Jahren ein palästinensischer Christ mitten im jüdischen Siedlungsgebiet bei Bethlehem. Wir lassen uns nicht zu Feinden machen. Selig seid ihr. Sind wir es denn? Können wir es? Jesus sagt es deutlich, nicht im Zuwarten besteht die Seligkeit, sondern im christlichen Handeln. So gründet der Herr der Kirche ihren politischen Auftrag selbst. Und nicht in erster Linie wir handeln und verwirklichen, sondern er in uns, seine Geistkraft durch unsere Hände. Ein paar Leute saßen nur in der Kirche und beteten. Einmal in der Woche kamen sie zusammen, saßen scheinbar untätig da. Aber in ihnen öffnete sich eine unbezwingbare politische Kraft. Sie machten weiter, wurden mehr und mehr, Tausende, Zehntausende, und die Mauer fiel. Unser Gottesdienst, unser Gebet, das ist der Kern allen Handelns. Wir müssen nicht die Welt verbessern, sondern nur zeigen, es ist nicht egal. Wir sind dabei, im Gebet zuerst und dann im Tun. Da kommt die Rettung. Die internationale Monatszeitschrift Le Monde Diplomatique zeigt auf, was auch unsere Kirche brauchen kann. Die Zeitung hat sich in den vergangenen 60 Jahren enorm verändert, aber ihre Haltung ist geblieben. Sie schreibt in ihrer letzten Ausgabe: Wir weigern uns, mit den Wölfen zu heulen. Und wir quälen uns auch nicht mit Gedanken an Verfall und Niedergang. Wir setzen auf Emanzipation. In Zeiten, in denen Angst und Paranoia um sich greifen, glauben wir, dass Vernunft, Wissenschaft, Bildung, Wissen und Geschichte den religiösen Wahn, die Vorurteile, den Aberglauben und den Fatalismus in die Schranken weisen können. Frei, freundlich und klar. Amen. Und der Friede Gottes, der weiter reicht, als wir es in unseren Herzen begreifen können, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.
Denn nur wer Neues schafft.
Preis Gott hält sie offen, eh auf den anderen zu. So mich gehört ein Lohn, wir zu sagen, in deine Rüstung ab, weil Gott uns Frieden gab, kannst du ihn wagen. Gib nicht die Geduld, inmitten aller Schuld ist Gott am Werke. Denn der durch Jesus Christ ein Mensch geworden ist, bleibt unsere Stärke. Der Herr sei mit euch. Erhebet eure Herzen. Lasset uns Dank sagen dem Herrn, unserem Gott.
Guter Gott, du Ursprung alles Lebens, würdig und recht. Heilsam ist es, dir zu danken, gut, dich zu preisen für alles, was du uns schenkst, für unser Leben und für alles, was es trägt und erhält, für die Liebe der Menschen, die uns begleiten, für dein befreiendes Wort, für Brot und Wein, Zeichen der Gegenwart Jesu. Mit allen, die dir vertrauen und auf dich hoffen, ja, mit der ganzen Schöpfung singen wir dein Lob und bekennen ohne Ende.
Unser Herr Jesus Christus, in der Nacht, als er verraten wurde, da nahm er das Brot, dankte und brach es und gab es seinen Jüngern und sprach: Nehmt, dies ist mein Leib für euch gegeben. Solches tut immer wieder zu meinem Gedächtnis.
Ebenso nahm er auch den Kelch nach dem Abendmahl, dankte und gab ihnen den und sprach: Nehmt und trinkt alle daraus. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünde. Solches tut, so oft ihr es trinkt, zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Geben wir einander, unserem Nachbarn, unserer Nachbarin, ein Zeichen des Friedens. Alles ist bereit. Schmecket und seht, wie freundlich der Herr ist, wohl denen, die ihm vertrauen. Wir wollen es heute so halten, so viele sind wir ja nicht, dass zunächst die erste Hälfte einmal quer rüber zum Tisch des Herrn eingeladen ist und dann die zweite Hälfte. Sie sehen ja, wie weit es geht. Reichen wir einander die Hände. Der Apostel Paulus schreibt, zur Freiheit hat euch Christus befreit. So seht nun zu, dass ihr feststeht in dieser Freiheit. Geht hin im Frieden des Herrn.
Jesus Christus spricht, selig seid ihr, wenn ihr hungert und dürstet nach Gerechtigkeit. Geht hin im Frieden des Herrn. Amen.
Lass uns beten. Guter Gott, wir danken dir dafür, dass du uns an deinen Tisch eingeladen hast. Wir danken dir, dass du deine Kirche immer wieder erneuerst, indem du sie veränderst zur Zukunft hin.
Darum lasst uns beten für eine Kirche, in der das Wort wichtiger genommen wird als viele Wörter, in der eine Botschaft mehr zählt als viele Schlagzeilen. Lasst uns gemeinsam zum Herrn rufen, Herr, erbarme dich.
Lasst uns beten für eine Kirche, die ihre Stimme erhebt im Konzert der Mächtigen und sich auf die Seite derer stellt, die in ihrer Ohnmacht Unterstützung brauchen. Lasst uns gemeinsam zum Herrn rufen, Herr, erbarme dich.
Lasst uns beten für eine Kirche, die nach Einheit strebt und nicht nach Einheitlichkeit, die nach Gemeinsamkeiten sucht und Unterschiede anerkennt. Lasst uns gemeinsam zum Herrn rufen.
Herr, erbarme dich.
Herr, wir beten für deine Kirche. Mach du sie stark, dass sie sich nicht hinter den Mauern versteckt, sondern ihre Verantwortung wahrnimmt durch deine Kraft. Wir denken an die Menschen in Afrika, an die Menschen in Syrien, an die Menschen in Palästina und Jerusalem, an die Menschen im Irak, an die Menschen im Kongo. Herr, hilf und hilf du uns. Wir rufen zu dir.
Herr, erbarme dich.
Lasst uns beten für eine Kirche, in der nicht die vom Dienen reden, die herrschen meinen, sondern in der der herrscht, der uns dient alle Tage bis an der Weltende. Lasst uns gemeinsam zum Herrn rufen, Herr, erbarme dich.
Guter Gott, wir danken dir, dass du deine Kirche immer wieder erneuerst, indem du sie veränderst zur Zukunft hin. Denn dir allein gebührt der Ruhm und die Ehre und die Anbetung, dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, jetzt und alle Zeit und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Gehet hin im Frieden des Herrn.
Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir und dieser Welt seinen Frieden. Das singt sich besser im Stehen.